Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Bei der Arbeitslosenversicherung sparen, aber nicht so viel und nicht so sehr auf Kosten der Jungen. Das entscheidet der Ständerat. Bei der AHV sparen, und zwar beim Teuerungsausgleich. Den soll es bei der Rente nicht mehr unbedingt alle 2 Jahre geben. Das entscheidet der Nationalrat. Dauerbaustelle AHV, dazu auch das Tagesgespräch um 1. Dann, die Schweizer Wirtschaft ist letztes Jahr geschrumpft, wie seit Jahrzehnten nicht. Jetzt zeigt die Kurve wieder leicht nach oben. Und Chile tut nach dem Erdbeben viel für die Sicherheit, aber noch zu wenig für die Überlebenshilfe. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt zu Roger Brennlin, der Nachrichtenüberblick.
In den beiden eidgenössischen Räten wird heute über 2 große Sozialversicherungen diskutiert. Die Arbeitslosenversicherungen und die AHV. Dabei will der Ständerat jeweils weniger sparen als der Nationalrat. So hat der Ständerat bei der Arbeitslosenversicherung mehrere Kürzungsvorschläge aus dem Nationalrat gestrichen oder abgeschwächt. Besonders junge Arbeitslose sollen weniger Abstriche machen müssen. Auch bei der 11. AHV-Revision will der Nationalrat mehr sparen als der Ständerat. Der Nationalrat will die AHV-Renten nicht mehr alle 2 Jahre der Teuerung anpassen. Höhere Renten soll es nur geben, wenn dies die finanzielle Lage der AHV zulässt oder wenn die Teuerung besonders hoch ist. Der Ständerat hatte sich zuvor für weniger strenge Kriterien ausgesprochen. In der Schweiz sollen die Preise für Bücher wieder reguliert werden. Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat dafür ausgesprochen. Er stimmte dem entsprechenden Gesetz mit 19-15 Stimmen zu. Die Vorlage geht nun zurück in den Nationalrat, um Differenzen zu bereinigen. Vor knapp 3 Jahren hatten die Räte die Buchpreisbindung abgeschafft. Die Schweizer Wirtschaft ist im letzten Quartal 2009 um 0,7% gewachsen. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft, dem SECO, wirkten sich vor allem der Konsum der Privaten und des Staates positiv aus. Über das ganze Jahr gesehen schrumpfte die Schweizer Wirtschaft jedoch um 1,5%. Der Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer hat für das vergangene Jahr einen Verlust von 240 Millionen Franken verbucht. Der Umsatz sank um 35% auf knapp 3 Milliarden Franken noch. Georg Fischer hat wegen der Krise 2300 Stellen gestrichen. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat im letzten Jahr einen Verlust gemacht. Das Minus beträgt laut vorläufigen Berechnungen rund 110 Millionen Euro. Dies nach einem Gewinn von 540 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Umsatz der Swissmutter sank im letzten Jahr um 10% auf noch 22 Milliarden Euro. Insbesondere seien weniger Geschäftsleute mit Lufthansa geflogen, teilte das Unternehmen mit. In Deutschland müssen Telekom-Anbieter ab sofort Verbindungsdaten aus dem Telefon- und dem Internetverkehr nicht mehr speichern. Das oberste deutsche Gericht hat die Speicherung sämtlicher Daten für verfassungswidrig erklärt. Die bis jetzt gespeicherten Daten müssen gelöscht werden. Bis anhin mussten Telekom-Anbieter die Daten ein halbes Jahr lang aufbewahren zur Bekämpfung von Verbrechen. Ein ähnliches Gesetz gilt in der Schweiz. In der Ukraine ist Ministerpräsidentin Julia Timoschenko arg in Bedrängnis geraten. Einen Monat nachdem sie die Präsidentschaftswahl gegen Viktor Janukowitsch verloren hatte, ist nun ihre Regierungskoalition zerbrochen. Der Parlamentspräsident gab bekannt, die Regierung Timoschenko habe ihre Tätigkeit eingestellt. Das Parteienbündnis um die Regierungschefin habe seine Geschlossenheit verloren. In Kiew wird nun der Rücktritt Timoschenkos erwartet. Dieser war vom neuen Präsidenten Janukowitsch nach seiner Wahl gefordert worden. Vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag haben moslemische Opfer des Bosnienkriegs protestiert. Sie sind empört über die Aussagen des ehemaligen Serbenführers Radovan Karadzic. Dieser wies auch im zweiten Teil seiner Verteidigungsrede die Schuld am Tod zehntausender Moslems im Bosnienkrieg von sich. Die serbischen Gewalttaten im Krieg der 90er Jahre hätten lediglich der Selbstverteidigung gedient, so Karadzic. Opferverbände wie die Mütter von Srebrenica sind der Meinung, Karadzic versuche, die Taten herunterzuspielen. Die Organisation Transparency International sieht in Griechenland die Korruption besonders stark verbreitet. Die Organisation kämpft weltweit gegen Korruption. Sie hat errechnet, dass in Griechenland jede Person letztes Jahr im Durchschnitt 1350 Euro Bestechungsgeld zahlte. Etwa für die Ausstellung eines Führerscheines, für die rasche Aufnahme in einem Spital oder für eine günstige Steuereinschätzung. Martin Spieler wird neuer Chefredaktor der Sonntagszeitung. Er war bisher Chefredaktor der Handelszeitung. Spieler löst Andreas Durisch ab und wird ab Sommer die publizistische Verantwortung für die Sonntagszeitung übernehmen, wie Tamedia mitteilt. Martin Spieler hat früher schon journalistisch für die Sonntagszeitung gearbeitet, sowie auch für mehrere Wirtschaftssendungen in Radio und Fernsehen.
12.36 Uhr im Rendezvous, so geht es hier weiter. Bei der Arbeitslosenkasse sparen, aber nicht die Jungen bestrafen, entscheidet der Ständerat. Und der Nationalrat beschließt zeitgleich Sparmaßnahmen für die andere große Sozialversicherungsbaustelle, AHV. Die AHV-Debatte im Tagesgespräch um 1 mit Jürg Stahl, SVP, und Jacqueline Fehr, SP. Dann, in Chile ist am Tag 3 nach dem Beben die Versorgung das Problem. Außerdem, nichts mehr mit Handynummern speichern auf Vorrat. Das deutsche Verfassungsgericht stoppt die deutsche Regierung. Nichts mit schwarzen Zahlen. Der Georg-Fischer-Konzern macht einen Rekordverlust. Und nichts wird wohl mit einer bürgerlichen Zürcher Stadtregierung. Offener ist das Rennen im Stadtparlament. Das alles nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.789 Punkten, leicht im Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.4635 gehandelt und der Dollar zu 1.0814. Das Wetter: im Norden hat es oft Wolken und gebietsweise fällt Regen, oberhalb von 800 Metern auch Schnee. In den Alpen gibt es zunehmend sonnige Abschnitte, besonders im Wallis, im Süden scheint die Sonne meistens. Die Temperaturen steigen im Norden auf 8 und im Süden auf 14 Grad. Morgen Mittwoch ist es im Norden freundlich, im Süden hat es hingegen dichtere Wolken und am Abend fällt etwas Regen. Am Donnerstag ist es dann überall bewölkt, vor allem in den Alpen und im Süden fällt etwas Regen, im Norden sinkt die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen. Die Temperatur liegt dann im Norden noch bei 5 und im Süden bei 9 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr betrifft die Region Basel. Auf der A2 Richtung Luzern zwischen Basel-Badischer Bahnhof und der Verzweigung Hagnau gibt es Stau wegen eines Unfalls.
Wie soll die hochverschuldete Arbeitslosenversicherung saniert werden? Mit dieser heiklen Frage hat sich am Morgen wieder der Ständerat beschäftigt und dabei einen moderateren Kurs gewählt, als das der Nationalrat noch in der Wintersession tat. Die Chancen der Vorlage in einer Volksabstimmung sollen so besser werden. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer berichtet.
Es war ein eigentliches Streichkonzert vor ein paar Monaten, als der Nationalrat die Leistungen der Arbeitslosenversicherung ALV vor allem bei Langzeitarbeitslosen und bei Jugendlichen massiv zusammenstrich. Doch dieses harte Regime kommt nun selbst im bürgerlich dominierten Ständerat nicht gut an. Da die Volksabstimmung über diese ALV-Revision bereits eine beschlossene Sache ist, sagt auch Kommissionspräsident und SVP-Ständerat Alex Kupprecht:
Wir waren immer der Ansicht, dass die sehr starke Restriktierung der Nationalrat, des nationalrätlichen Beschlusses Auswirkungen haben könnte auf einen negativen Ausgang der Abstimmung.
Und genau darum wollte man heute im Ständerat eine gezielte Milde walten lassen. So wurde unter anderem die degressive Kürzung der Taggelder, wie es der Nationalrat wollte, wieder gestrichen. Korrigiert wurde auch ein Schlüsselartikel, wonach Arbeitslose unter 30 Jahren und ohne Kinderpflichten einen maximalen Anspruch auf nur 260 Taggelder statt 400 Taggelder haben sollten. SP-Ständerätin Anita Fetz bleibt trotzdem kritisch.
Gut, er hat darauf verzichtet, die unter 30-Jährigen auch noch speziell zu belasten. Aber unter dem Strich ist der Leistungsabbau in der Arbeitslosenversicherung mit dieser Revision einfach enorm, über eine halbe Milliarde.
Besonders betroffen bleiben die unter 25-Jährigen. Bei diesen Arbeitslosen soll der Druck mit einem Leistungsabbau hochgehalten werden. Ständerat Alex Kupprecht:
Junge unter 25 beispielsweise sind natürlich flexibler. Sie sollen auch einmal eine Arbeit annehmen, die nicht unbedingt ihrer Ausbildung entspricht. Das ist ja nicht für dauerhaft, sondern das ist für eine Übergangslösung. Und ich glaube, das ist gegenüber diesen Jungen zumutbar.
Ständerätin Anita Fetz dagegen ist überzeugt, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung diese Haltung ablehnen werde. Es gebe doch ein weit verbreitetes Fairnessgefühl.
Heute kann es jeden treffen mit der Arbeitslosigkeit. Und es ist einfach nicht gerecht, dass man dann die einen besonders belastet. Und dann kommt noch dazu, dass auch viele Kantone und Gemeinden mit dieser Revision gar nicht einverstanden sind, weil die Kosten werden hauptsächlich auf sie und dort auf die Sozialhilfe verlagert.
Für Fetz ist klar, wenn diese Vorlage Bach abgehen sollte, müsse die nächste ALV-Revision in Angriff genommen werden, diesmal mit einer Erhöhung der Beiträge für die Arbeitslosenversicherung. Ein Vorschlag, der für Bürgerliche wie Alex Kuprecht aber nicht in Frage kommt.
Der Geldsack würde noch mehr geschröpft. Und ich glaube, das ist nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, dass man noch weniger ins Alltag besitzt. Ich glaube, die Vernunft wird siegen hier.
Doch bevor das Stimmvolk über diese Fragen letztlich entscheiden kann, geht die Vorlage nun noch einmal zurück in den Nationalrat.
Pascal Krauthammer. Der Nationalrat beschäftigte sich unterdessen mit dem Umbau der anderen großen Sozialversicherung, mit der AHV. Klar ist, dass Frauen künftig mit 65 Jahren pensioniert werden sollen, gleich wie die Männer schon heute. Das hat das Volk schon einmal abgelehnt. Umstritten ist im Nationalrat die Frage, wie genau diese Erhöhung des Frauenrentenalters versüßt werden könnte. Eine Idee: Frühpensionierungen finanziell erleichtern und sozial abfedern. Zur AHV-Diskussion im Nationalrat der Bericht von Geraldine Eicher.
Der Nationalrat übt sich bei der 11. AHV-Revision in einer Hüsch-und-Hott-Politik. Anlässlich der ersten Debatte hatte er entschieden, gar kein Geld für Frühpensionierungen zu sprechen. Das Geld, das durch die Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre gespart würde, sollte vollumfänglich zur Finanzierung der AHV eingesetzt werden können. Die ganzen 800 Millionen Franken. Von dieser Extremlösung kippt der Nationalrat bei seiner zweiten Debatte in ein anderes Extrem. Nicht 0 Franken, sondern 1,15 Milliarden Franken sollen für die Finanzierung von Frühpensionierungen eingesetzt werden. Also dafür, dass kleine und mittlere Einkommen früher in Rente gehen können, ohne eine zu große Einbuße zu erleiden. Für Marianne Kleiner von der FDP ist dies der falsche Weg. Sie möchte zwar das Rentenalter erhöhen, aber ohne Frühpensionierungen finanziell zu erleichtern.
Wir haben jetzt den linken Antrag, der Mehrausgaben von 1,15 Milliarden vorsieht. Und ich glaube nicht, dass der im Ständerat passieren wird. Hier ist er ja auch eigentlich durchgefallen, indem die Schuldenbremse diesen Antrag verhindert hat.
Damit hat sich der Nationalrat für eine Lösung eingesetzt, die wegen der Ausgabenbremse so gar nicht möglich wäre. Denn für die Umsetzung dieser 1,15 Milliarden Franken Lösung hätte die Ausgabenbremse gelockert werden müssen. Dagegen haben sich aber SVP und FDP erfolgreich gewehrt. Die Niederlage von SVP und FDP ist also nur oberflächlich betrachtet eine Niederlage. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, sie könnten dadurch siegen. Damit rechnet Marianne Kleiner.
Ich denke, unsere Lösung hat jetzt relativ gute Chancen, durchzukommen.
Bei der Abstimmung um den Schicksalsartikel der 11. AHV-Revision haben sich SVP und Teile der FDP der Stimme enthalten und dadurch der Ratslinken zum Sieg verholfen. Für CVP-Fraktionschefin Brigitte Häberli war dies doppelbödige Taktik.
Ich vermute, dass es bewusst überladen wurde, sage ich jetzt, diese Revision, dass also sehr viel Geld eben fließen soll, damit man danach in einer allfälligen Volksabstimmung voll dagegen antreten kann.
Erfolglos hat die CVP versucht, den Nationalrat für eine Kompromisslösung zu erwärmen. Sie möchte rund 400 Millionen Franken für Frühpensionierungen einsetzen, ist aber gescheitert und dies nicht zum ersten Mal.
Ich bin im Moment auch ein wenig ratlos und auch enttäuscht über dieses Resultat.
Die Ratslinke hat damit einen Etappensieg errungen. Nun steht im Ständerat der nächste Test der 11. AHV-Revision an. Doch erst nach der Abstimmung über die Senkung des Umwandlungssatzes bei den Pensionskassen vom nächsten Sonntag. Und da hofft die Linke auf einen Sieg. Das würde ihrem Ringen um eine Lösung bei den Frühpensionierungen bei der AHV helfen, ist sich SP-Nationalrätin Christine Goll sicher.
Wenn wir dieses Referendum am 7. März gewinnen, dann haben wir es auch einfacher, sämtliche weiteren Verschlechterungen bei den Sozialversicherungen abzuwehren.
Der Ausgang der 11. AHV-Revision bleibt weiterhin offen. Die Situation ist nach wie vor blockiert.
Geraldine Eicher, die Knacknuss AHV, Stoff auch fürs Tagesgespräch um 1. Auch am Tag 3 nach dem verheerenden Erdbeben in Chile bleibt die Lage kritisch. Im Katastrophengebiet der Stadt Concepción und ihrer Umgebung gingen die Plünderungen und Brandschatzungen weiter, trotz Militär auf den Straßen und trotz Ausgangssperren. Zunehmend stellt sich die Frage, ob es wirklich sinnvoll war, noch vor der Verteilung von Hilfsgütern wie Nahrungsmitteln und Wasser die Soldaten auffahren zu lassen. Ulrich Achermann berichtet aus Santiago de Chile.
Im Katastrophengebiet gibt es beides. Die Hilfeleistung, die vorankommt, vor allem in den landwirtschaftlichen Produktionsgebieten. Auch die Kehrseite gibt es. In der 1,5 Millionen Stadt Concepción zum Beispiel, wo sich zum Erdbeben noch ein soziales Beben gesellt. Nach den Plünderungen vom Wochenende sind die Geschäfte weitgehend leergeräumt. Nachschub ist keiner da. Gestern leerten Vandalen ein ganzes Warenhaus und steckten es anschließend in Brand. Die Lage droht, auf eine gefährliche, anarchische Seite zu kippen. Das zeigt sich daran, dass das jeder gegen jeden Einzug hält. Und in der Umgebung der Stadt Concepción nachts Privathäuser und Wohnungen überfallen werden und bewaffnete Bürgerwehren entstehen. Präsidentin Michelle Bachelet zur bedenklichen Entwicklung. In Concepción und Umgebung sei die Ausgangssperre erneuert und zusätzlich noch ausgeweitet worden von 20 Uhr bis 12 Uhr mittags des folgenden Tages. Das werde Ruhe schaffen. Einkehren wird sie vielleicht, wenn die auf dem Luftweg losgeschickten 7.000 Soldaten Verstärkung zu den bereits entsandten 10.000 Uniformierten stoßen. Die militärische Besetzung ganzer Städte weckt in Chile aber auch alte Erinnerungen. Erinnerungen an die Tage der Pinochet-Diktatur. Guillermo Ramirez sieht das freilich ganz anders. Der General ist zurzeit der oberste Verantwortliche über die öffentliche Sicherheit in Concepción.
Esta realidad es muy particular. Decía que la mayor cantidad de personas está muy de acuerdo con esto.
Die meisten Leute bettelten förmlich um die Truppenpräsenz, sagt der hohe Offizier. In einem Punkt hat der General sicher recht. Die Aufgaben der Uniformierten in der Notlage nach der Naturkatastrophe sind nicht vergleichbar mit ihrer Rolle in der Diktatur. Aber den Plünderungen liegt im Wesentlichen der Faktor zugrunde, dass 60 Stunden nach dem Beben noch kein einziges Lebensmittelpaket verteilt war. Namentlich die Mütter sind verzweifelt, Mütter wie Lorena.
Sea leche, pañales sobre todo, lo que más se necesita, arroz, fideo.
Für die Kleinkinder gäbe es keine Milch und Windeln, die Erwachsenen hungerten, weil nicht einmal Reis und Teigwaren aufzutreiben seien. Das Problem ist wohl das der Reihenfolge. Wenn statt den Tausenden von Uniformierten erst einmal Lebensmittel und Trinkwasser in Concepción eingetroffen wären, dann sähe die Lage wahrscheinlich ganz anders aus. Die Abfolge der Dinge ist wohl ein Fehler der politischen Führung und er wird noch zu diskutieren sein. Anfänglich hatte Chiles Regierung zu sehr auf die eigenen Kräfte gesetzt und ist kaum auf Hilfsangebote aus dem Ausland eingegangen. Dabei ist unbestritten, dass die erdbebenerfahrenen Chilenen wissen, wie mit Naturkatastrophen umzugehen ist. Aber die neueste ist derart verheerend, dass der Glaube ans eigene Leistungsvermögen plötzlich auch etwas Mythos ist.
Seit 2 Jahren müssen in Deutschland die Telekommunikationskonzerne die Daten aller Telefongespräche, den gesamten E-Mail-Verkehr der Bevölkerung, ihre SMS-Botschaften und die Internetnutzung überwachen und Nummern und Adressen speichern, auf Vorrat, ein halbes Jahr lang. Heute hat das Bundesverfassungsgericht diese sogenannte Vorratsdatenspeicherung als verfassungswidrig bezeichnet. Die gespeicherten Daten müssen jetzt sofort gelöscht werden. Und ein neues Gesetz muss her. Das ist für die Regierung von Angela Merkel eine Ohrfeige, die sie so nicht erwartet hat. Aus Berlin, Fritz Dinkelmann.
Wer hat wann mit wem und wie lange telefoniert, wem eine SMS verschickt oder eine E-Mail, wie lange und auf welchen Internetseiten gesurft? Die Süddeutsche Zeitung sprach im Vorfeld des Karlsruher Urteils von einem Staat, der Datenhamstere in unvorstellbarem Ausmaß. Ursprünglich diente das sogenannte Vorratsdatenspeicherungsgesetz zur Abwehr terroristischer Aktivitäten. Doch dann kamen jene, die in Deutschland Gefahren abwehren wollen, auf den Geschmack. Polizei, Staatsanwaltschaften und Geheimdienste begründeten die Totalüberwachung der Bürgerinnen und Bürger plötzlich nicht mehr vorrangig mit der Terrorabwehr, sondern als unerlässliches Instrument, um schwere Straftaten wie Mord, Kinderpornografie oder Korruption aufzudecken. 35.000 Bürger klagten gegen das Gesetz, darunter die liberale Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberg. Und das Bundesverfassungsgericht gab ihnen heute recht. Das Gesetz, so die obersten Richter, sei unverhältnismäßig und ein besonders schwerer Eingriff in das Fernmeldegeheimnis, das bei den Bürgern ein, Zitat, diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins hervorrufe. Die Daten seien sofort zu löschen und ein neues Gesetz auszuarbeiten, das strengste Maßstäbe anlege für das, was unbestritten nötig sei, nämlich eine effektive Gefahrenabwehr und Strafverfolgung besonders schwerer Delikte.
Der Schweizer Wirtschaft ging es nicht gut letztes Jahr, 2009, ein Jahr der Rezession, so wird es in Erinnerung bleiben. Der Abschwung war mit 1,5% ungewöhnlich stark wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Seit dem Herbst jetzt aber erholt sich die Wirtschaft wieder, auch das zeigen die Zahlen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler zur Frage, geht das auch so weiter?
Im vierten Quartal 2009 ist die Schweizer Wirtschaft schon wieder kräftig gewachsen, so kräftig wie zuletzt vor der Krise, Ende 2007. Aber was die Zukunft betrifft, ist Aimo Brunetti, der Chefökonom des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO,
verhalten zuversichtlich, würde ich mal sagen. Es ist alles andere als sicher, dass das einen problemlosen Aufschwung gibt.
Wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt, das hängt zum Beispiel davon ab, wie geschickt die Regierungen und Notenbanken in den nächsten Monaten vorgehen, wenn sie ihre milliardenschweren Hilfsprogramme zurückfahren, mit denen sie die Wirtschaft während der Krise gestützt haben.
Ob das Timing hier wirklich gelingen wird, ob man das genügend rasch macht oder zu schnell, das wird nicht einfach werden.
Zudem fragt sich Aimo Brunetti, ob sich die Wirtschaft im Ausland, etwa in der EU, wirklich weiter erholt.
Die Verschuldungssituation in vielen europäischen Ländern, da kommen doch noch große Herausforderungen auf die Weltwirtschaft zu. Und wenn dort natürlich der Impuls nicht kommt von der Weltwirtschaft, dann wird die Schweizer Wirtschaft aus sich selbst heraus nicht ein starkes Wachstum erreichen können.
Denn die kleine Schweiz ist stark von ihren Exporten ins Ausland abhängig. Sie machen über 40% der Schweizer Wirtschaft aus. Wegen all diesen Unsicherheiten ist der Chefökonom des SECO bei seiner Prognose für dieses Jahr vorsichtig. Er geht davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft nur leicht um 0,7% wachsen wird.
Evelyn Kobler, der Blick nach vorn gibt also etwas Mut. Was für die Gesamtwirtschaft gilt, soll auch bei Georg Fischer gelten. Der Schaffhauser Industriekonzern hat letztes Jahr noch einen Rekordverlust gemacht von 238 Millionen Franken. Schon in diesem Jahr soll es jetzt aber wieder mächtig aufwärts gehen. Das hofft man bei Georg Fischer. Aus Schaffhausen, Manuel Rentsch.
Der Schaffhauser-Konzern Georg Fischer GF blickt auf eine über 200-jährige Firmengeschichte zurück, konnte also viele Erfahrungen mit Rezessionen sammeln. Doch der jetzige Abschwung kam schneller, unerwarteter und der Einbruch war tief. Und so ist selbst GF-Verwaltungsratspräsident Martin Huber vom hohen Verlust überrascht worden.
Dieser Verlust ist das Resultat eines Szenarios, das weit entfernt von dem liegt, was wir je als Worst Case von einer Rezession erwartet haben.
Bereits vor 10 Monaten hat der Konzern den Abbau von 2300 Arbeitsplätzen bekannt gegeben. 1800 Angestellte mussten bereits gehen.
Nach dem massiven Umsatzeinbruch im letzten Quartal des Jahres 2008 hat Georg Fischer rasch tiefgreifende Maßnahmen geplant und eingeleitet und diese im Jahre 2009 auch konsequent umgesetzt.
Dass der Konzern nun wieder optimistischer in die Zukunft blickt, hat denn auch mit dem Stellenabbau zu tun, denn dadurch spart Georg Fischer pro Jahr über 400 Millionen Franken. Das soll helfen, den Konzern wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. Große Hoffnungen setzt Konzernchef Yves Serra auf den Aufschwung.
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine leichte Erholung der Märkte beobachtet. Diese Erholung hat mit dem Wachstum in Asien zu tun.
Asien wird für den Konzern immer wichtiger. Selbst mitten in der Krise hat Georg Fischer dort weitere Fabriken aufgebaut. In China sind es unter anderem zwei Gießereien für die Autoindustrie.
Die Autoindustrie in China wächst rasant. Der Binnenmarkt ist jetzt mit 12 Millionen verkauften Fahrzeugen der größte weltweit. Um die starke Nachfrage abdecken zu können, produzieren beide Gießereien derzeit auf Hochtouren.
In Indien wiederum will Georg Fischer Plastikrohre liefern, denn das Land hat einen großen Bedarf für den Ausbau der Wasserinfrastruktur. Georg Fischer sieht sich für die Zukunft gerüstet. Verwaltungsratspräsident Martin Huber.
Wir sind schon optimistisch, dass die Wende geschaffen ist. Aber man muss auch sehen, auf welchem Niveau das wir sind und was es heißt, das ursprüngliche Niveau wieder zu erreichen. Das ist noch ein langer Weg vor uns.
In Spitzenzeiten hat Georg Fischer einen Umsatz von weit mehr als 4 Milliarden Franken gemacht. Jetzt ist es ein Drittel weniger.
Zürich ist rot-grün regiert und das seit 16 Jahren. Und alle sind sich einig, das wird auch nächste Woche nach den Wahlen von kommendem Sonntag noch so sein. Ja, es könnte sogar so sein, dass die Stadtregierung sozusagen noch rot-grüner wird. Das unter anderem, weil die bürgerlichen Parteien FDP und SVP in der Stadt Zürich seit Jahren überhaupt nicht miteinander können. Die Bürgerlichen hoffen jetzt, dass sie wenigstens bei den Parlamentswahlen erfolgreich sind. Aus Zürich berichtet Klaus Ammann.
Das Präsidium der Stadt Zürich ist seit 20 Jahren in SP-Hand. Erst vor einem knappen Jahr hat sich die bis dahin unbekannte Corinne Mauch gegen die gestandene FDP-Stadträtin Katrin Martelli durchgesetzt. Diesmal greifen die bürgerlichen Parteien das Stadtpräsidium nicht einmal an. Die rot-grüne Mehrheit zu knacken sei ohnehin aussichtslos, sagt FDP-Präsident Urs Ecker.
Und dann ist der Stadtpräsident ja letztlich das Sprachrohr dieser Mehrheit und das wäre aus meinen Augen nicht sinnvoll, wenn das eine andere Partei macht.
Und sein Kollege von der SVP, Roger Liebi, ist überzeugt,
dass es sicherlich auch eine gewisse Erfahrung in der Stadtregierung braucht, bevor man Stadtpräsident wird.
Und diese Erfahrung hat zurzeit kein SVP-Vertreter. Neben vier Sozialdemokraten und einer Grünen sitzen drei Freisinnige und ein CVP-Mann in der Stadtregierung. Die SVP versucht seit 20 Jahren immer wieder vergeblich, einen Sitz im Stadtrat zu erobern. Und gelingen wird es auch diesmal kaum. Vor allem, weil SVP und FDP seit langem schlecht aufeinander zu sprechen sind. SVP-Stadtparteipräsident Roger Liebi betont, seine Partei habe versucht, für den laufenden Wahlkampf eine bürgerliche Allianz zu schmieden.
Sowohl FDP wie CVP wünschen nicht, mit uns gemeinsam in einen Wahlkampf zu ziehen. Ich finde das persönlich außerordentlich schade.
Tatsächlich haben sich die bisherigen Stadträte der FDP und auch der CVP öffentlich gegen eine Zusammenarbeit mit der SVP ausgesprochen. FDP-Präsident Urs Ecker, der selbst für den Stadtrat kandidiert, sagt so.
Ich denke, jede Partei muss für sich selber letztlich politisieren. Die FDP fährt eine eigenständige Linie.
Auf die Frage, warum sie in der größten Schweizer Stadt seit Jahren keine Mehrheiten mehr erreichen, wirken die beiden bürgerlichen Parteipräsidenten eher ratlos. Roger Liebi von der SVP.
Das sieht man in vielen Städten selbstverständlich, dass hier die Linken stärker sind. Das hat mit vielen Sachen zu tun. Insbesondere in der Stadt Zürich konnten wir das natürlich bemerken, dass der große Zuzug an Personen vor allem auch im einkommensschwächeren Gebiet zu finden war und dass das natürlich vornehmlich auch sozialdemokratische Wähler sind.
Allerdings sind in den vergangenen Jahren auch sehr viele hochqualifizierte Arbeitskräfte nach Zürich gezogen. FDP-Präsident Urs Ecker hofft denn auch vage, dass es noch mehr werden.
Wenn die Stadt Zürich nun bevölkerungsmäßig wieder wächst und dass auch Einwohner und Einwohnerinnen sind, welche tendenziell aufgrund ihrer Einkommenssituation eher wieder bürgerlich wären, dann kann sich hier etwas verschieben.
Damit sind langfristige Entwicklungen angesprochen. Vorläufig bleiben die bürgerlichen Parteien in der Regierung der Juniorpartner. Anders könnte sich die Situation im Parlament bald präsentieren. Dabei klammern sich sowohl SVP als auch FDP an die Hoffnung, dass den Grünliberalen der Einzug in den Gemeinderat gelingt.
Die Grünliberale Partei ist zwar auf der einen Seite ökologisch ausgerichtet, auf der anderen Seite aber in finanzpolitischen Fragen durchaus als bürgerlich einzustufen,
sagt Roger Liebi. Ob die Mehrheit gibt und sich die Bürgerlichen zumindest in Finanzfragen im Zürcher Stadtparlament künftig durchsetzen können, das ist allerdings ungewiss. Klar ist aber, dass das Parlament auch in Zukunft einer rot-grünen Regierung gegenübersteht.
Die Stadt Zürich wählt kommenden Sonntag Regierung und Parlament. Klaus Ammann war das. Jacqueline Fehr und Jörg Stahl, die beiden reden hier gleich über die Zukunft der AHV im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Roger Brendlin.
Der Ständerat will bei der Arbeitslosenversicherung weniger sparen als der Nationalrat. Nach der Referendumsankündigung der Linken sollen vor allem die Jungen nicht weniger Arbeitslosengeld erhalten. Wer wenig verdient und sich früher pensionieren lassen will, soll nur beschränkt Einbußen bei der AHV-Rente haben. Das will nun auch der Nationalrat und hat damit seine Meinung geändert. Die Schweizer Wirtschaft wächst wieder. Zwei Quartale in Folge legte das Bruttoinlandprodukt leicht zu. Im ganzen 2009 war der wirtschaftliche Rückgang aber so groß wie seit 35 Jahren nicht mehr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.